Wir stellen Ihnen jetzt ein Buch vor, das ist gleichzeitig Politthriller, Krimi und Geschichtsroman, alles in einem. Der Autor Andreas Storm, der erzählt in Das neunte Gemälde die Geschichte eines berühmten geklauten Gemäldes, das durch ein ganzes Jahrhundert führt und mit einem Mord beginnt. Ich freue mich, dass der Autor hier bei mir im Studio ist.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Dieser Krimi ist Ihr erstes Buch. Jetzt ist es ja gar nicht so einfach, für ein erstes Buch auch einen Verlag zu finden. Sie haben Ihren Verleger gewissermaßen über den Umweg einer Espresso-Bar am Kölner Hauptbahnhof gefunden. Wie denn das?
Ja, das erzähle ich gerne und das habe ich jetzt auch schon relativ häufig erzählt.
Das kann ich mir denken, dass das ist, worauf Sie alle ansprechen, wenn Sie es wissen.
Ja, also es ist so, dass dieses ganze Buchprojekt, das war über einen langen Zeitraum des Schreibens hinweg, also wirklich eine ganz private Angelegenheit. Und ich habe den Gedanken, ja, es könnte vielleicht ein Verlag daran Interesse finden, auch erstmal lange Zeit ferngehalten von mir. War ein ganz persönliches Projekt und ich wollte erstmal fertig werden. Und als ich dann fertig war, gewissermaßen sozusagen mit der letzten Zeile, rief ein Freund an und fragte genau danach, weil er wusste, dass ich damit beschäftigt bin schon längere Zeit. Und dann sagte er, ja, ich bin gerade fertig. Und sagte, hast du denn vielleicht ein Exposé? Und ja, natürlich habe ich ein Exposé. Und ja, es ist so bei mir, und das ist die Espresso-Bar am Bahnhofsvorplatz in Köln, kommen regelmäßig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Kiwi-Verlag vorbei, um Kaffee zu trinken. Mhm. Und vielleicht ergibt sich da mal die Möglichkeit, dass ich dein Exposé mal in einer geeigneten Situation über die Theke schieben kann. Und so war es dann auch.
Tatsächlich.
So war es dann auch tatsächlich. Ne?
Und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, einen Krimi zu schreiben?
Das überhaupt, das Vorhaben, mich am Schreiben zu versuchen, und das war dann relativ schnell, das sollte dann ein Krimi sein, das hat mich schon doch eine erhebliche Zeit begleitet, aber es war dann auch nie wirklich die Zeit dafür da. Ich bin hauptberuflich Geschäftsführer einer Werbeagentur und das ist nicht so der Job, in dem man sich permanent langweilt. Ja, aber irgendwann war dann der Punkt da, wo ich gesagt habe, jetzt musst du mal, sonst verlierst du da irgendwie einfach die Perspektive, das mal zu tun. Dann habe ich angefangen und nicht mehr aufgehört.
Hauptberuflich betreiben Sie Storytelling für Genuss und Lebensart. So steht es auf Ihrer Homepage. Was genau ist das denn?
Das ist, ja, wie die Marketingleute das so manchmal tun, dann wird das so ein bisschen verklausulisiert, damit es interessanter klingt. Im Wesentlichen bedeutet das, wir sind eine Kommunikationsagentur, die sich spezialisiert hat auf alle Themen, die mit Genießen zu tun haben. Und ganz zuvor, das heißt das Wein. Etwas verkürzt könnte man auch, wenn man auf die Kundenliste schaut, sagen, wir sind eine Marketingberatung oder Marketingagentur für die Weinwirtschaft.
Ah, okay, also eigentlich ein anderer Zweig. War es denn dann schwierig, so ein Buch zu schreiben? Da braucht man ja schon einen langen Atem. Also so um die 400 Seiten, das schreibt man nicht mal eben so, oder? Das hat schon gedauert.
Ja, es hat gedauert. Es hat in Summe 3 Jahre gedauert. Mhm. Und ich habe dann immer so in Slots geschrieben, immer dann, wenn sich die Möglichkeit bot. Ich hatte immer so eine gute Zeit am späten Nachmittag, dass ich dann um 5 Uhr mir meine Tür zugemacht habe im Büro und gesagt habe, ich bin nicht da. Und habe dann so bis 7 geschrieben. So, und und dann über die Zeit, eben 3 Jahre, dann kommen schon ein paar Seiten zusammen.
Da hat man dann seine Regelmäßigkeit da drin. Mhm. Wir sprechen ja gleich in einem zweiten Take quasi nochmal näher über das Thema, aber erstmal so ganz grob Kunstraub. Wie sind Sie darauf gekommen? Was fasziniert Sie daran?
Ja, am Anfang stand ja die Idee, ich möchte ein Krimi schreiben. Und dann trieb mich aber der Gedanke um, dass ich ein interessanteres kriminalistisches Sujet haben möchte, bearbeiten möchte, als jetzt nur so den handelsüblichen Mord und Totschlag. Mhm. Und da war ich relativ früh schon beim Thema Kunstkriminalität oder wie es im Amtsdeutsch heißt, Kunst- und Kulturgutkriminalität. So heißt ja auch die Ermittlerin vom BKA, angelangt. Und es ist ja dann auch nicht einfach nur Kunstraub, sondern es ist eine spezifische Ausprägung davon, nämlich es geht ja um Beutekunst. Und das war eben auch immer von vornherein Anliegen, als ich darüber nachgedacht habe, was kann ich schreiben, wie kann ich schreiben. Ich wollte immer auch eine Krimi-Erzählung haben, die so eine politische und zeitgeschichtliche Grundierung hat. Und das passte dann irgendwann wunderbar zusammen. Und vielleicht das noch den Hinweis, den entscheidenden Impuls hat schlicht und ergreifend einfach ein Zeitungsartikel geliefert. Da habe ich in der Mittagspause im Stadtgarten gesessen und bin da einfach über so eine Reportage gestolpert, die genau das behandelt. Also eine spezifische Begebenheit rund um das Thema NS, Beutekunst im besetzten Frankreich.
Ja, wie es manchmal so ist, laufen einem die Geschichten über den Weg.
Ja, das ist, und ich habe auch immer gesagt, die Geschichte muss auch ein bisschen zu mir kommen. Ne? Und das ist an diesem Tag geschehen.
Das neunte Gemälde, so heißt der neue und erste Roman von Andreas Storm. Ein Krimi, in dem sich alles um ein gestohlenes Gemälde dreht. Und ohne zu viel zu verraten, sprechen wir gleich natürlich noch etwas näher über diesen mysteriösen Kunstraub. Wir befinden uns im Jahr 1943. Die Nationalsozialisten haben Paris besetzt und plündern dort auch unzählige Kunstschätze, besonders Gemälde. Zahlreiche bedeutende Gemälde sollen sie dabei auch vernichtet haben. Paris 1943, das ist auch ein wichtiger Handlungsstrang im neuen Krimi von Andreas Storm mit dem Titel »Das neunte Gemälde«. Hallo Herr Storm nochmal.
Ja, hallo.
Ihr Krimi hat einen wahren Hintergrund. Stimmt es denn, dass die Nazis in Paris wirklich Gemälde vernichtet haben?
Ja, also damit spielen sie auf einen bestimmten Umstand an und der spielt auch wirklich eine zentrale Rolle bei der Erzählung, ist sozusagen auch der Ausgangspunkt und das ist die Verbrennung von 600 Kunstwerken am 23. Mai 1943 vor dem sogenannten Jeu de Paume. Und dieses Jeu de Paume, das ist eigentlich ein Museum gewesen, dort haben die NS-Besatzer in Paris sämtliche Kunstschätze, die sie im Land requiriert haben, zumeist von jüdischen Sammlern und Eigentümern, diese Kunstschätze gesammelt und dort eingelagert und haben dort in erster Linie damit einen florierenden Handel betrieben. Aber sozusagen im Wege der Propaganda hatte dann Göring gesagt, so, wir müssen mal irgendwie jetzt hier mal was tun. Und da wurde dann großspurig verkündet, wir werden jetzt erstmal 600 Gemälde der sogenannten entarteten Kunst für jedermann sichtbar vor den Toren des Jeu de Paume verbrennen. Und das ist tatsächlich so geschehen. Aber es hat sich schon unmittelbar danach dann so ein Kunsthistorikerstreit entbrannt. Was wurde da tatsächlich verbrannt? Waren das jetzt wirklich Picassos und Magrits und andere wertvolle zeitgenössische Künstler dieser Zeit? Oder war das einfach nur eine Scharade und eine Inszenierung und tatsächlich wurden eigentlich nur so wertloser Plunder verbrannt? Und dieser Streit, der hat dann tatsächlich über lange Zeit angedauert. Und das fand ich jetzt so interessant. Auf der einen Seite gab es einfach diesen tatsächlichen Umstand, das ist tatsächlich so geschehen. Aber dieser Umstand ist eben mit einer sehr, sehr, ich sag mal, großen Deutungsdebatte verbunden, was da eigentlich tatsächlich passiert ist. Und das hat dann für mich natürlich sozusagen das Spielfeld geöffnet, um da ab der Stelle dann zu fiktionalisieren.
Und komplett erfunden ist ja dann wahrscheinlich der Kunstexperte Leonard Lomberg. Ja. Das ist die Hauptperson in Ihrem Krimi. Genau. Wer ist das denn? Was ist das für ein Mensch?
Ja, der Leonard Lomberg, der ist tatsächlich Kunsthistoriker vom Beruf, also studiert. Und hat sich früh im Rahmen seiner Doktorarbeit schon mal mit dem Thema Beutekunst befasst und ist dann aus persönlichen, familiären Motiven von diesem Thema abgekommen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt des Buches. Hat sich dann eher für so eine Managerlaufbahn entschieden und ist nach London gegangen und hat im Auktionshaus Christie's gearbeitet, war dort ein sehr erfolgreicher Mann. Und ja, kurz vor seinem 50. Geburtstag entscheidet er nochmal so einen Neuanfang zu machen und hat sich zu Beginn der Erzählung schon in Bonn niedergelassen und ist Kunstgutachter. Das heißt, man kann zu ihm kommen und ihm fragen, was ist das eigentlich wert, wenn man etwas kaufen will, verkaufen will, versichern will und natürlich auch, wenn etwas abhanden gekommen ist. So, das macht er eigentlich von Beruf.
Und er ist ja auch persönlich in den Fall verstrickt, oder? Sein Vater war ja in der Wehrmacht und hat in der Nachkriegszeit Karriere gemacht.
Genau,
wie kommt der dann ins Spiel?
Ja, der Lomberg hat also einen schweren Konflikt mit seinem Vater austragen müssen als junger Mann, der eben von seiner Entscheidung handelte, irgendwie Kunstgeschichte zu studieren. Und Lomberg hat das nicht verstanden, was sein Vater eigentlich damals sozusagen bewegt hat, so vehement gegen seine Pläne zu opponieren. Und diese Geschichte bringt dann, ich sag mal sozusagen, einige dunkle Stellen in der Biografie des Vaters hervor. Und tatsächlich ist Lombergs Vater mit der Geschichte des neunten Gemäldes aufs Engste verstrickt.
Mhm. Gibt es in Ihrem Krimi, der ja viel mit historischer Vergangenheit zu tun hat, denn auch eine politische Botschaft?
Nein.
Ganz knapp.
Also es war zumindest jetzt nicht mein Anliegen, eine spezifische politische Botschaft zu formulieren. Mhm. Ich denke mal, wenn man das Buch in Gänze gelesen hat, wird vielleicht so einigermaßen deutlich, sozusagen mit welchem Weltbild ich an das Ganze herangehe. Das schon, ich glaube schon, dass das deutlich wird. Aber das war jetzt nicht mein primäres Anliegen. Ich habe jetzt nicht sozusagen auf der Metaebene nochmal irgendwie so eine besondere Botschaft, mhm, sondern mir ging es darum, einen spannenden, interessanten, auch komplexen Krimi zu schreiben, der durchaus auch ein bisschen auf sozusagen en passant auch ein bisschen Wissen vermittelt. Nicht zu viel, weil ich wollte ja jetzt kein Sachbuch schreiben. Mhm. Aber das war so mein Anliegen, aber mir ging es jetzt nicht darum, irgendwie eine politische Positionierung einzunehmen.
Beutekunst und die Rückgabe von Beutekunst, das ist ja bis heute ein brandaktuelles Thema, das Sie, mhm, da in Ihrem Krimi aufgreifen. Mhm. Wie haben Sie sich denn in das Thema eingearbeitet?
Intensiv.
Zeitintensiv wahrscheinlich,
ja,
auch.
Ja, natürlich, weil als ich tatsächlich bei diesem erwähnten Mittag im Kölner Stadtgarten über diesen Artikel über die Ereignisse am Jeu de Paume las, weil das war es. Und bei mir sofort sozusagen eigentlich der Gedanke war, das ist jetzt eigentlich das kriminalistische Sujet, das du die ganze Zeit gesucht hast, habe ich dann auch tatsächlich angefangen, und das musste ich auch tun, mich in diese Thematik entsprechend einzulesen, und das habe ich dann auch getan. Und die ganze Geschichte, also die Geschichte meines Buches fängt ja schon im Sommer 2016 an, und bevor ich dann wirklich ernsthaft angefangen habe, linear zu schreiben, war dann auch mal mindestens ein halbes Jahr vergangen, in dem ich mich sachkundig genug gemacht habe, um dann auch mit dem Thema umgehen zu können.
Andreas Storm sagt das. Sein packender Krimi mit dem Titel Das neunte Gemälde ist unbedingt zu empfehlen. Erschienen ist das Taschenbuch im Verlag Kiepenheuer und Witsch und es kostet 17 Euro. Herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick da reingegeben haben.
Sehr gerne, sehr gerne.